Read the Game, der Podcast.
Und herzlich willkommen zur neuen Folge des Read the Game Podcasts. In Folge 9 wollen wir auf den 8. Spieltag zurückblicken, der einiges zu bieten hatte aus vielerlei Perspektiven. Und wollen natürlich dann auch den Ausblick auf den kommenden Spieltag wahren. Welche Highlights allerdings uns am 8. Spieltag entgegengekommen sind, das will ich jetzt mit Hannes besprechen. Und von daher erst einmal, hallo Hannes.
Hi Steffen, grüß dich.
So, Grundgefühl eines menschlichen Fußballfans, Hannes, ne? Mal nicht gewonnen am Wochenende. Hast du im Kalender nachschauen müssen, wann es das letzte Mal war? Gefühlt letzte Mal Weihnachten.
Ja, genau. Also letztes Jahr gab's, also Unentschieden auf jeden Fall ist ja sehr selten beim FC Bayern. Letztes Unentschieden in der Liga war letzte Saison gegen Leipzig. War auch ein 1-1 zu Hause. Witzigerweise habe ich ja noch beim Tippspiel, beim letzten Podcast rumgeungt, dass man eigentlich Werder auf 1-1 tippen müsste, weil zuverlässig. Hätte es aber wirklich nicht im Ansatz für möglich gehalten, dass das tatsächlich eintrifft. Werder mit dem 5. 1-1 Unentschieden in Folge.
Vor allem, dass dann mal alle anderen es geregelt bekommen haben, ebenfalls zu punkten in der Tabelle. Allen voran Borussia Dortmund. Aber dazu später mehr.
Der Rückblick auf den Spieltag.
Ja, ansonsten auffällig, wie schon am 4. Spieltag gab es keinen Heimsieg an diesem Spieltag. Dafür wieder unser Lieblingsergebnis diese Saison, 3x1:1. Gladbach hat zu Hause nicht gegen Augsburg geschafft, Leipzig hat es nicht in Frankfurt geschafft und wie eben schon angesprochen, Bayern gegen Bremen auch 1:1 und die Leverkusener sind ja auch knapp vorbeigeschrabt mit dem 2:1 Siegtreffer in der 88. Das Witzige dabei ist, dass Bielefeld tatsächlich ein Tor erzielt hat, ohne aufs Tor zu schießen.
Ich dachte, den bringst du im Zahlenrätsel. Das Phantomding so ungefähr. Ja, da wurde ich auch stutzig. Also beachtlich. Bielefeld hat ein Performance-Problem der ganz sonderbaren Art, aber ich fand, weil du ja gerade die Heimschwäche auch angesprochen hattest, Bayern lag zunächst zurück, Gladbach war in Führung und Frankfurt ist in Führung gegangen und hat dann noch den Ausgleich kassiert, richtig? Ja, wenn ich mich ganz dumm irre. Genau. Und da dann auch wieder, weil wir hatten es ja letztes Mal auch schon mal versucht zu beleuchten, gibt es denn irgendeinen Trend in Sachen, die gibt es ein Team, also meistens das Auswärtsteam, was irgendwie noch das Comeback erzwingt, nachdem die Heimmannschaft in Führung gegangen, oder ist es komplett umgedreht? Das hält sich meiner Meinung nach auch weiterhin die Waage. Aber krass ist auch, vielleicht hast du es zur Hand, such's mal aus die Conversion Rate der Teams, weil bei Gladbach droht sich ja eine sportliche Krise in Anführungsstrichen langsam an, wenn man sieht, wie die gegen Augsburg die Chancen haben liegen lassen. Das war, also, ich glaube, da hat jeder auch verschossen, der verschießen konnte. Also, ich glaube wirklich, jeder war mal in einer Abschlusssituation bei Borussia Mönchengladbach am Wochenende gegen Augsburg, aber sie wollten ihn partout nicht reinbringen und dann kommt der alte Mann Caligiuri so ungefähr um die Ecke und sagt, ich zeige euch mal, wie es geht mit einer Chance, hier den maximalen Ertrag rauszuholen für den FCA.
Schön eingezimmertes Ding, ansonsten Gladbach in dem Spiel mit 15 Torschüssen, Augsburg mit 10, ja, also insgesamt die Gladbacher mit einer Conversion von 8,7 in der Bundesliga. Topwert sind die Bayern immer noch mit 4,7, um das mal einordnen zu können.
Wenn es gerade schon offen ist, wäre die schlechteste Verwertung?
Die schlechteste Conversion Rate ist jetzt keine große Überraschung. Wir brauchen nur bloß nach ganz unten in die Tabelle schauen. Schalke 04 mit 16,2. Also, das bedeutet, die brauchen 16 Torschüsse, um ein Tor zu erzielen.
Also wir müssen ja kurz auch noch ein bisschen mehr Culpa hier betreiben, warum wir es heute aufnehmen und dementsprechend erst zur Mitte der Woche die Folge online bringen. Also im Hater würden sagen, wir haben extra lange gewartet, um noch jede schlechte Schalke-Nachricht auch hier unterzubringen. Aber die beste Comedy des Jahres kann man gar nicht eingrenzen. Ich vermute, selbst während wir hier gerade aufnehmen, passieren noch absonderliche Dinge. Ibisevic schon wieder weg von Schalke, könnte jetzt vielleicht auch zu Hertha zurückkommen, wäre auch eine lustige Story. Zwei weitere Spieler suspendiert. Also meine Tendenz, dass der Trainer zu Weihnachten weg ist, würde ich vielleicht schon bald runterziehen auf mit Tee eine Woche. Aber mal gucken. Also Am Anfang sagte ich schon, der Baum brennt von Beginn an, aber ich sehe bald den Baum nicht mehr, der so runtergebrannt ist, der auf Schalke.
Ja, interessant ist ja, dass also auch bei Baum seiner letzten Station bei Augsburg gab es ja am Ende auch so öffentlichen Disput, sag ich mal, wo Spieler ja auch Taktik und Spielausrichtung so ein bisschen kritisiert haben. Da sind wir jetzt ja wieder. Also ich weiß nicht, ob das Zufall ist oder ja.
Also die pure Verzweiflung von Marc Uth im Nachspielinterview beschreibt, glaube ich, alles und vor allem, woran auf Schalke nicht gearbeitet wird. Die Spieler wissen nicht, was sie auf dem Platz machen sollen und vor allem, wie sie es anders machen können, damit es endlich besser wird als jetzt. Und das erklärt auch schon wieder, dass die eben nur auf dem Trainingsplatz agieren, nirgendwo sonst. Also Einzelvideotraining, Kleingruppenvideotraining scheint man auch auf Schalke nach dem 100. Trainer und dem 1000. Spielerwechsel noch nicht integriert zu haben.
Ja.
Aber wollen wir uns lieber den schönen Dingen des Lebens widmen und gehen wir mal eine Rubrik weiter.
Na, warte mal, ein paar Sachen würde ich hier noch reindroppen.
Willst du?
Ja.
Dann hau raus.
Nur mal so ein bisschen. Also interessant ist, wir haben 31 Tore jetzt an dem Spieltag. Das heißt, wir haben wieder die 30 geknackt, das dritte Mal schon diese Saison. Und
Das wohl lag.
Ja, ja. Zu dem Kandidaten kommen wir später auch noch. Interessant ist, 15 Tore nach offensiver Phase. Anteilig mit 48% der Spieltag mit den meisten offensiven Phasen.
Es wird wieder gekickt.
Ja? Genau, es wird wieder gekickt. Absolut gab es nur im ersten Spieltag mit 16 Buden mehr. Da fielen aber auch 36 Tore insgesamt. Die 8 Standards jetzt, dreimal nach Elfmeter. Einer davon Nachschuss von Max Kruse. Kommen wir da ja auch noch zu.
Hattest du den, ich weiß gerade nicht, wie der Schiedsrichter heißt, den Vorschlag gehört, dass man bei einem losen
Kienhöfer.
Ja. Bei einem losen Kontakt und deshalb Strafstoßentscheidung nicht ein Elfmeter, sondern ein 22 Meter zentral vorm Tor gibt. So bescheuert das klingt, aber es deckt auf, woran es wirklich hakt. Also, was war das? Der Elfmeter für Hertha gegen Dortmund ist eine Frechheit gewesen. Ja, es absolut. Ist ein Kontakt, aber kein Foul. Von daher, noch mehr bescheuerte Vorschläge bitte weiterhin an DFB senden.
Ja? Witzig dabei wäre noch, wenn man den Schützen frei wählen könnte, weil so 22 Meter zentral, den weiß ich nicht, also den stellst du da den Innenverteidiger hin, der da mal einen Strahl rausholen soll.
Schön Lucio.
Sehr gut. Nee, ansonsten haben wir noch bei den Standards neben den Elfmetern zweimal nach Freistoß, einmal nach Eckstoß und schön an diesem Spieltag zweimal nach Einwurf.
Ja, habe ich auch direkt gesehen. Der VfB macht den Ausgleich mit Schlusspfiff. Und da kann man mal sehen, dass man auch mit Einwürfen was hinbekommt. Wenn das jetzt noch die Vereine kapieren, dann hat Hannes noch mehr zu tun.
Genau, absolut. Und Bayern durfte auch schmerzlich erfahren, wie es ist, nach einem Einwurf ein Gegentor zu bekommen mit einem ganz billigen Zweikampf, den Martinez da verliert. Ist Werder auf einmal vorm Tor und Eggestein macht das Ding da rein. Gut, kommen wir mal zum unwahrscheinlichsten Ergebnis des Spieltags.
Bin gespannt.
Ja, ist ein Spiel, was heute noch öfter fallen wird, weil von den Daten her phänomenal. Freiburg gegen Mainz.
Mhm.
Dieses Ergebnis hatte eine Wahrscheinlichkeit von 0,5%. Vorhergesagt war ein 2:1 für Freiburg mit 9,1%. Und dann hätten wir noch das Überraschungsergebnis, haben wir gerade auch schon drüber geredet, einfach aufgrund der vielen Tore, Hoffenheim gegen Stuttgart. Das 3:3 hatte eine Wahrscheinlichkeit von 1,7%. Hier waren 3:1 für Hoffenheim vorhergesagt. Das sind am Ende auch die beiden Spiele, wo die Simulation komplett daneben gelegen hat.
Da, vor allem, also auf Stuttgart-Hoffenheim kommen wir noch. Das führen wir nachher noch ein. Heute gibt es nämlich eine Premiere. Wir machen keinen Club-Check, sondern wir haben eine Hörerfrage gestellt bekommen. Ist zwar nicht die erste Hörerfrage, aber die erste, die wir auch im Podcast mal behandeln werden. Und dazu später mehr, daher halten wir uns jetzt noch zurück bei Stuttgart gegen Hoffenheim.
So machen wir es. Dann können wir jetzt gerne zur nächsten Rubrik.
Die Torepisode des Spieltags.
Dann hau doch mal raus, was für dich das Tor des Spieltags war.
Also ich würde erstmal von Tor auf Tore erweitern. Einfach nur, weil die aus einem Spiel sind und auch nur 2 Minuten auseinander liegen, die beiden Tore. Du ahnst, worauf es hinausläuft.
Es liegt ein Kribbeln in der Luft auf jeden Fall.
Wir sind bei den Dortmundern und bei dem wahrscheinlich aktuell heißesten Stürmer, den es im Weltfußball gibt. Das 1:1 der Dortmunder nach der Pause. war die längste offensive Phase mit Torerfolg in dieser Saison. Wir hatten, glaube ich, vorletzte Woche die Unioner mit 55 Sekunden. Mhm. Diesmal sind es 71 Sekunden direkt vom Anstoß weg. Und am Ende legt Kahn den quer auf Haaland. War jetzt nicht sein schwerstes Stück. Umso schöner, deswegen nenne ich jetzt auch das zweite Tor, war nämlich das 2:1 der Dortmunder. 2 Minuten später. Weil dieses Tor ist mal wieder die absolute Blaupause von gefühlt 80% der Haaland-Tore. Er sprintet parallel zur Abseitslinie in den freien Raum. Startet auch noch im richtigen Moment. Kriegt dann den durchgesteckten Ball, in dem Fall jetzt von Brandt. Und wuchtet den dann halt einfach ein. Guckt vorher, also der Pass kommt auf ihn, Ball ist noch 4-5 Meter entfernt und er guckt schon zweimal, wenn man sich die Szene mal anguckt, er guckt schon zweimal, wo stehe ich, wo steht der Torhüter. Und dann sind es 2 Kontakte und das Ding ist im Netz. Das Interessante an dieser Episode ist eben, dass es ein Umschaltverhalten ist, also auch 9 Tore jetzt schon der Dortmunder nach Umschaltverhalten. Absolut nur die Bayern mit 10 besser. Und die Episode startet eben bei Birki im eigenen 16er und geht dann innerhalb von 13 Sekunden nach vorne.
Sie spielen die komplette Klaviatur, sowohl Positionsangriff als auch Umschaltspiel. Aber, Stichwort Chancenverwertung, frag mal Timo Werner, der hat aus vergleichbarer Situation gestern das Stadiondach getroffen. Allerdings nicht das Tor. geil war auch Vergleich, Stichwort, wenn Haaland jetzt mit dem Ball in 16er eintritt, egal aus welcher Position, gehe ich inzwischen vom Tor aus. Also selbst der Stadionmann mit der Anzeige kann eigentlich schon digital aufs Knöpfchen drücken, wenn Haaland den 16er betritt. Dieses Momentum hatte ich gestern wirklich, als ich Brügge gegen Dortmund gesehen habe. Haaland wird in den Strafraum geschickt und er ist mit dem ersten Fuß drin. Und ich habe nebenher so meine Rentnergymnastik gemacht vom Fernseher und wusste, ich muss nicht hingucken, knallt ein. Wahnsinn. Und vor allem wie. Aber wir sprechen über die Bundesliga. Und das Initialmomentum eben auch beim ersten Tor, warum das so lange ging. Ich glaube, die Episode wäre sogar noch 20 Sekunden länger gegangen, hätte Emre Can nicht irgendwann die Faxen dicke gehabt. Also es war ja auch so, dass Dortmund in der ersten Halbzeit ja irgendwie wieder keinen Fußball zulassen wollte, weder bei sich noch beim Gegner. Und das haben sie so halbwegs auch hinbekommen. Und dann hat Emre gesagt, nee, jetzt möchte ich aber langsam mal hier den Ausgleich haben. Spielt den Ball auf Außen und nachdem sein Außenverteidiger sich 45 Minuten verweigert hat, die Tiefe zu suchen, suchte er sie auf. Wird von Reus bedient, kloppt das Ding dann in die Mitte rein, wo eben Haaland mustergültig einschiebt. Aber dazu gleich mehr. Gehe ich bei beiden Toren absolut mit. Aber wir müssen noch on top, weil die nächsten Wochen werden wir von ihm relativ wenig sehen. Da kommen wir auch gleich im Detail nochmal zu. Nico Gonzalez, das Tor gegen Hoffenheim, schon jetzt eins der Tore des Jahres. Also viele bewegten ja gleich den Messi-Vergleich wieder. An dem Punkt tatsächlich muss ich mitziehen. Nicht aufgrund, der ist jetzt genauso im Weltklasse-Spiel, sondern weil er genau das macht, was nötig ist mit seinen Hakenschlagen, dass da mit 3 Verteidiger stehen und schiebt mit links noch mustergültig ein. Ein absolutes Zuckertor.
Ja, auch da gebe ich dir recht, hatte ich auch mit in meiner Auswahl. Einfach schön im 16er 3 Leute auf dem Bierdeckel ausgespielt. Herrlich.
Decke drauf.
Das Zahlenrätsel des Spieltags.
Was hast du denn ausgekramt?
Ich habe heute 3 Zahlen mitgebracht. Die haben sich so nach und nach ergeben. Eigentlich hatte ich am Anfang nur eine. Mhm. Und dann dachte ich mir, nee, damit kann ich mich nicht zufrieden geben. Und dann habe ich noch mal ein bisschen gekramt und habe tatsächlich noch 2 weitere schöne rausgeholt. Wir fangen mal an mit der ersten, die bezieht sich auf den Spieltag. Die ist ja zum Warmwerden, ja, die wirst du lösen und dann wird es interessant.
Kein Druck, bitte.
Also, die erste Zahl ist 58 Minuten und 30 Sekunden.
Das ist die effektive Spielzeit gewesen.
Korrekt, effektive Spielzeit, ja, so eine Art Evergreen hier beim Zahlenrätsel.
Bei Dortmund gegen Hertha?
Nee, nicht ganz. Es ist tatsächlich in diesem Fall die durchschnittliche Spielzeit des gesamten Spieltages.
Es wird wirklich wieder gekickt.
Ja. Es wird wirklich wieder gekickt. Der Topwert der letzten Saison, der lag bei 60,5 Minuten am 24. Spieltag. Und jetzt am 8. Spieltag hatten wir 4 Spiele mit über 60 Minuten. In Bielefeld, in Berlin bei Hertha, in Gladbach und in Freiburg. Schlusslicht an diesem Spieltag mit der geringsten effektiven Spielzeit war
Schalke gegen Wolfsburg.
Nee, tatsächlich nicht. Die haben den Top oder den Flop 2-Wert, wenn du so möchtest. Die geringste Spielzeit war tatsächlich bei Hoffenheim gegen Stuttgart, was unter anderem natürlich aber auch an den vielen Unterbrechungen aufgrund der Tore liegen könnte. Aber wir müssen vor allen Dingen über drei Clubs reden, die an diesem Spieltag ihren jeweiligen Saisonrekord aufgestellt haben, was die eigene Ballkontrollzeit angeht. Super interessant. Leverkusen mit 35 Minuten effektiver Ballkontrolle in dem Spiel in Bielefeld. Dann die Kölner mit 22,5 Minuten. Kommen wir nachher nochmal drauf. Da hat sich das die Waage gehalten mit Union. Die waren bei 24 Minuten, also das ungefähr ausgeglichen gewesen. Und jetzt kommt der Knaller schlechthin, den man niemals erwarten würde. Und deswegen sagte ich am Anfang, dieses Spiel wird noch häufiger auftauchen in dieser Folge. Freiburg. 37 Minuten und 6 Sekunden effektive Ballkontrollzeit. Und jetzt festhalten, dass der Top-2-Wert der Saison, logischerweise hinter den Dortmundern, mit 40 Minuten am zweiten Spieltag, gegen Augsburg war das, unglaublich. Und wir reden jetzt mal nicht weiter. Jetzt verrate ich zwar schon die Hälfte, aber wir kommen jetzt mal zur zweiten Zahl, ja? Haben wir den gleichen Anschluss. Die zweite Zahl ist 41.
Bayern gegen Bremen?
Nee. Wir sind weiter bei Freiburg gegen Mainz. Wir haben in diesem Spiel 41 Torschüsse gesehen. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Das sind die meisten Torschüsse in einem Spiel in dieser Saison. Der Topwert in der letzten Saison, der lag tatsächlich bei 45. Witzigerweise auch damals SC Freiburg daran beteiligt, am 28. Spieltag in Frankfurt. Da war allerdings die Verteilung 35-10 für Frankfurt. Ja, auch Wahnsinn. Jetzt, am 8. Spieltag der aktuellen Saison, haben wir eine Verteilung von 19-22. Also Freiburg mit 19 Torschüssen, Mainz mit 22 Torschüssen. Also wir reden mal nicht über die Conversion, dass sie ein Tor nur aus 19 Torschüssen erzielt haben. Viel interessanter dabei ist, wenn man sich die effektive Spielzeit der beiden Clubs nochmal anschaut. Mainz 05 mit 14 Minuten effektiver Ballkontrollzeit.
Niemand weigert sich konsequenter gegen den Ballbesitz. Wahnsinn.
Unglaublich, aber in dieser Zeit eben 3 Buden gemacht und 22 Mal aufs Tor geschossen. Währenddessen die Freiburger, hatten wir gerade, mit 37 Minuten effektiver Ballkontrollzeit 19 Mal aufs Tor schießen und eine Bude machen.
Wahnsinn.
Also das ist wirklich unglaublich.
Aber Glückwunsch nach Mainz zum ersten Dreier an der Stelle mal. Ohne Fußball, ich weiß noch, was waren das vor 3 Jahren? Da hatten die doch schon mal so einen Tiefswert in Sachen effektive Spielzeit aufgestellt gegen HSV oder so. Da wurde so komplett Fußball verhindert.
Ja, aber da waren, glaube ich, damals beide Teams dran beteiligt, genau. Weil auch Hamburg hat sich da nicht mit Ruhm bekleckert. Gut, dritte Zahl. 8236. Bezieht sich auf den gesamten Spieltag.
Fehlpässe? Nee,
Pässe? Pässe, richtig, ja. Sehr gut. Ist tatsächlich die Anzahl der gespielten Pässe in diesem Spieltag, ist damit der Top-Pass-Spieltag der Saison bisher. Von den 8236 waren 6850 erfolgreich. Das ist eine Passquote von 83%. Das liegt ungefähr im Schnitt der Liga. Der liegt so bei 84%. Und jetzt kommen wir in der Rubrik Pässe zu der nächsten interessanten Zahl vom Spiel Freiburg gegen Mainz. Freiburg hat 690 Pässe gespielt mit einer Quote von 89%.
So. Sag mal, standen 11 Mainzer konsequent am eigenen 16er? Oder haben so ein kleines gallisches Dorf aufgebildet aufgrund ihrer Führung?
So könnte man anhand der Daten vermuten, denn die Mainzer haben nur 234 Pässe gespielt mit einer Quote von 76%. Wenn wir das jetzt mal einordnen, diese 234 Pässe von Mainz sind der Flop 7 Wert der Saison. Ja, also aus 8 Spieltagen, also wir haben 72 Spiele bisher, muss man sich mal überlegen. Und die 690 Pässe von Freiburg, Top 8 Wert der Saison. So, Was ist bei den Pässen noch Interessantes passiert? Die Leverkusener haben 725 Mal gepasst. Mhm. So, das ist der Top-5-Wert der Saison. Wer steht vor den Leverkusenern? Ist nur ein Team.
Dortmund nach der Partie gegen Augsburg.
Ja, tatsächlich viermal Dortmund. Also die Top-4-Plätze belegt Dortmund. Und dann kommen jetzt die Leverkusener mit diesem Spiel. Und schön auch die Bremer gegen FC Bayern jetzt mit 225 Pässen. Flop-5-Wert der Saison. Witzigerweise in den schlechtesten 10 Werten der Pässe ist dreimal Werder Bremen vertreten.
Es ist ein anderer Stil, aber er bringt Punkte und das ist das Einzige, was ich Bremen gerade wünsche. Ansonsten kriegen sie aber auch keinen Applaus dafür, was sie da spielen. Aber dass sie den Bayern auch noch jetzt ein Bein damit stellen können, zaubert mir natürlich ein Lächeln ins Gesicht.
Sehr schön. Ja, das waren die drei Zahlen, die ich mitgebracht habe.
Granatenstark. Also tatsächlich, ich muss es nochmal betonen, ich habe es ja zum dritten Mal gesagt, in diesem Spieltag wurde richtig Fußball gespielt, ne?
Und absolut.
Dass sich das so auch niederschlägt dann durch die einzelnen Ebenen der Daten, dass die Pässe durch die Decke gegangen sind. Klar gibt es hier so Extremwerte, wo dann ein Team permanent die Passmaschine angeworfen hat, allerdings weil sie auch keinen Weg durch die Abwehrmauern gefunden haben. Aber ja gut, also wir hatten Länderspielpause, da gehen wir nicht drauf ein, aber wir wissen alle, dass da Probleme herrschen im Spielverständnis. Aber dass die Bundesliga quasi dann am unmittelbaren Spieltag danach auch zeigt, wie es besser geht, Hut ab an alle 18 Bundesliga-Clubs. Ja. Naja, sagen wir mal 16. Ja.
Sehr schön. Dann lass uns weitergehen.
Der Most Involved Player des Spieltags.
So! Wer hat denn brilliert?
Hannes. Also ich hab mir zwei Spieler aufgeschrieben.
Zwei. Das ist stark.
Ja. Genau, und zwar die beiden, die an diesem Spieltag mehrfach genetzt haben. Aber wenn ich mich entscheiden müsste, dann muss man natürlich Haaland nennen. Also das ist einfach, an vier der fünf Tore gemacht, an sieben Torschüssen insgesamt beteiligt, 47%. Und jetzt die Episodenbeteiligung, die ist daher, sie ist so niedrig, dass sie schon wieder interessant ist. Er waren 24 Episoden beteiligt.
Ja, das kriegen meistens Einwechselspieler hin, die in der, naja, ich sag mal 60., 65. kommen oder so. Und dann mal knapp eine halbe Stunde irgendwo noch was einbringen, ne? Genau. Mal mehr, mal weniger. Der bricht wirklich einen Rekord nach dem nächsten, beziehungsweise er definiert völlig Rekorde neu, ne? Er hat jetzt einen Uraltrekord von Uwe Seeler geknackt, indem er 23 Tore in 22 Pflichtspielen für Borussia Dortmund in der Bundesliga geschossen hat. Ist sein erster Viererpack. Fun Fact, in dieser Saison gab es zwei Viererpacks. Beide hat Hertha kassiert. Einmal von Lewandowski, einmal von jetzt Haaland eingeschenkt bekommen. Also mir fehlen die Worte. Umso größer ist die Anerkennung von diesem Spieler und die Freude, dass der noch mindestens bis Saisonende eben bei uns spielt, ja, in Dortmund. Und damit aber, glaube ich, auch andere Punkte vielleicht kompensiert, die diese Mannschaft, ich sag mal, sonst nicht auf dem Level halten würde, wie sie gerade agieren. Also man muss ja auch mal so sehen, der ist in der Winterpause damals gekommen. Ja? Und auch mit Haaland hat Dortmund stabil aus 7 Punkten Rückstand auf Platz 1 13 gemacht. Und das ist auch in dieser Saison, sie sind nicht unbestrittener Tabellenführer, sondern weiterhin hinten dran. Zwar nicht so weit, sondern sie sind jetzt alle schön eng beieinander. Aber die nächsten Wochen werden halt mitentscheidend sein, ob das wirklich eine titelreife Mannschaft ist oder ob der halt mehr kompensiert als alles andere. Also das ist cool, weil die Bayern machen es mit Lewandowski gerade nicht anders. Aber mal gucken, wer das Schneckenrennen dann jetzt vorne für sich entscheiden kann, Step by Step.
Lass uns langsam übergleiten zur nächsten Kategorie.
Der Blick auf die Hauptstadtclubs.
Lass uns auch gleich mit den Herthanern anfangen. Wir sind ja sowieso schon bei den Dortmundern jetzt die ganze Zeit. Die Rekorde von Haaland hast du bereits angesprochen. Interessanterweise, die Herthaner zum fünften Mal in dieser Saison in Führung gegangen mit 1-0. Ist Top-3-Wert der Liga. haben dabei aber auch die schlechteste Ausbeute der Liga. Von allen Teams lediglich 2 Siege, 1 Unentschieden, 2 Niederlagen. Also da ist, und vor allen Dingen auch zu Hause, da ist absolut Verbesserungspotenzial, aber gegen den Haaland Express hätte da jetzt, glaube ich, auf dem Feld stehen können, wer möchte.
Also man muss ja auch mal sagen, sie sind ja dann auch noch ein Flop-3-Wert auf Gegentore, da kannst du ja gleich mal noch drauf eingehen, in welcher illustren Gesellschaft sie unterwegs sind. Ich glaube, inzwischen 18 Gegentore haben sie beisammen. Und die erste Hälfte in diesem Spiel, die suggerierte ja, dass Hertha ein gutes Spiel macht, ne? Also wurde von vielen Beteiligten gesagt, es war aber auch nicht der Fall. Sondern Hertha hat wieder das gemacht, was sie seit Anbeginn der Bundesliga-Saison machen unter Labbadia. Sie machen hinten das Zentrum dicht. Und Dortmund war so generös, erstmal in der Startaufstellung auf echte Flügelspieler zu verzichten. Und die sich dann auch noch ins Zentrum reingedrängt haben. Und somit so den normalen Spielfluss, nämlich dieses Umschaltmomentum, was Haaland eigentlich braucht, auch obsolet führten. Auf Außen klafften riesige Lücken. Die kennt man sonst nur aus dem Berliner Finanzhaushalt. Ja? Und ein kleiner Hinweis, bei mittlerweile 18 Gegentoren in 8 Spielen, ja, Blindenfußball ist meistens mittwochs in der Max-Schmeling-Halle gewesen, bis der Lockdown wieder kam. Aber nicht samstagabends im Olympiastadion. Ja? Vor allem nicht gegen Borussia Dortmund, die dann spätestens in der Halbzeit dann auch mal den Schuss hören. Mensch, auf Außen könnte was gehen. Ja? Also wenn man jetzt mal die erste Halbzeit sieht, ne, wo Haaland schon 2 Sternstunden der Ballern und Mitnahme hatte, wo er zwischen 2 Innenverteidigern sich sagt, den Pass, der hat so viel Drall, da muss ich bloß die Hacke reinhalten so ungefähr, dann springt er schon in meinen Lauf, was in Ausführung absolute Weltklasse war. Aber ansonsten fiel Dortmund auch nichts ein. Also die haben die Außenräume stärker ignoriert als amtierende Präsidenten in den USA Wahlergebnisse. Ja? Und dann zu sagen, da würde es mir auch interessieren, was ist in der Halbzeit passiert? Hat Favre tatsächlich das nicht gecheckt in der Pre-Match-Analyse, dass da Räume sind? Oder, also ich glaube, es hat bis zur 40. Minute gedauert, bis Brandt mal wirklich auf Rechtsaußen stand, wo er vermeintlich aufgeboten wurde. Und ich weiß nicht, hast du die Torschusszahlen von Hertha gegen Dortmund zur Hand?
Ja, Hertha hat 9-mal aufs Tor geschossen, beziehungsweise Richtung Tor, 3-mal davon nur aufs Tor direkt. Und Dortmund 15 Torschüsse, 8 davon aufs Tor.
Weißt du davon, wie viele in der ersten Halbzeit der Fall waren? Weil ich könnte mich jetzt nicht an die zwingenden Megachancen erinnern von Dortmund vor dem Pausenpfiff. Danach fällt besagte Knaller-Tor-Episode, der Ausgleich. Ne? Der Ball geht ja wirklich vehement durch die Reihen. Und dann war irgendwann das Momentum erreicht. Also entweder hat es der Trainer noch mal explizit angesprochen und dann haben sie es endlich mal umgesetzt. Oder du brauchst halt einen Führungsspieler wie Emre Can, den sie jetzt endlich in Dortmund auch haben, der sagt, so, jetzt erzwingen wir es. Ich habe keinen Bock mehr. Wir kommen sonst nicht durch.
Ja. Also dein Eindruck stimmt auf jeden Fall. Dortmund in der ersten Halbzeit 5-mal aufs Tor geschossen, in der zweiten Halbzeit 10-mal.
Richtig. Ja. Und macht daraus 5 Buhnen, ja? Weil man eben dann anders agiert.
Ja, und damit insgesamt jetzt 17 Tore von Dortmund in der zweiten Halbzeit. Also sie bleiben dem Trend treu. 85% der Tore sind jetzt 3 gerade mal in der ersten Halbzeit. Also bei Dortmund kannst du wirklich unterschreiben, dass der Express nach der Pause anrollt. Aber wie du schon gesagt hast, interessant wäre, was passiert da eigentlich in der Halbzeit?
Ja. Und vor allem, die Dortmunder haben die Hertha so duselig gespielt, scheinbar mit ihrem, wir greifen eigentlich gar nicht wirklich an, dass die Hertha-Spieler nicht glauben wollten, dass sie es doch noch können in der zweiten Halbzeit. Gab es eine ganz lustige Nummer, ich hatte auch den Inforadio-Hauptstadt-Podcast gehört und hat Axel Kruse, der macht gerade eine Doku über und für Hertha BSC und ist ständig auch in der Kabine dabei. Und er hat erzählt, dass Bruno Labbadia vorm Spiel als auch in der Halbzeitpause eine Videosequenz von Haaland eingespielt hat, ne? Und wie Dortmund seine Angriffe anzieht, dass Haaland wirklich immer startet. Und sein Innenverteidiger bitte daran glauben sollen, dass der startet und mitgehen sollen, nicht auf Abseits spekulieren sollen, weil das kriegt er gebacken. Plus seine 3 Hanse da vorne, Piatek, Kunja und Luke Bacchio, eingenordet hat, dass sie doch bitte mit nach hinten arbeiten sollen. Und wer war der direkte Gegenpart gegen Can? Richtig, Piontek. und er bleibt einfach stehen. Und Kruse zitiert sich dann darauf und meint so, wenn ich das 85 bei Hansa Rostock so gemacht hätte in puncto Verteidigung, hätten sie mir die Ohren abgebissen. Und da ist dann auch, der muss als Trainer denken, Alter, hört ihr mir zu? Aber da könnte man dem auch, Deutsch lernen hilft, wenn man in der Bundesliga helfen. Aber so viel zur Hertha. Erfreulich, schönes Tor von Kunja zur Führung. Dass man das nicht verteidigen kann, spricht eben für die Schwäche, die Hertha gerade in allen Mannschaftsteilen hat. Das Mittelfeld stimmte vom Einsatz in der ersten Halbzeit. Tingeltangel Bob aus Frankreich hat sich ganz wunderbar geschlagen. Gündoğan zu. Aber der hat 90 Minuten auch auf dem Platz gestanden und bringt es auf drei Torschussbeteiligung. Das ist jetzt auch keine Sensationsleistung. Und vom Restmittelfeld, das reibt sich einfach auf. Also da stimmt es einfach nicht. Weil ich glaube auch immer noch, die Mannschaft nicht weiß, was für ein Fußball die da eigentlich spielen, außer wir versuchen mal gut auf den Gegner zu reagieren. Und auch da, Kunja hebt, glaube ich, diesen Club und dieses Team gerade über ein Niveau, wo es eigentlich klar drunter sind.
Absolut, also wenn wir jetzt auch, um Hertha abzuschließen, nochmal auf den MIP kommen, der Hertha, dann ist hier Woche für Woche einfach Matheus Kunja zu nennen. Jetzt wieder beide Buden gemacht, 4 Torschussbeteiligungen, 44% und auch an 67 Episoden wieder beteiligt. Also der ist da einfach der Überspieler, der, wie du schon gesagt hast, dafür sorgt, dass Hertha da nicht ganz hinten irgendwo rumdümpelt.
Richtig. So, machen wir Decke drauf auf die alte Dame.
So ist es.
Soll sie weiter köcheln in ihrem Morast. So, bringen wir uns mal zu den erfreulichen Meldungen. Union ist weiter auf Siegkurs. Wahnsinn. Weiterhin ungeschlagen. Aber mit einem Graupensieg der Extraklasse in Köln. Also ein souverän Graupensieg, aber ich zitiere mal, Shoutout an Jannis, die Unioner Seele von der Waldseite der männlichen Art und sagte, er schrieb mir eine Nachricht, meine, das ist endlich wieder mein Union. Ich hatte das Spiel nicht live gucken können, weil Junior beaufsichtigen musste als Bademeister einer Badewanne, aber ich ahnte schon, worauf er anspielte und es war wirklich, also hatte man sich die letzten Spiele fassungslos die Augen gerieben, wie man sich da auf einmal mit One-Touch-Football hinten raus kombinierte, direkte Angriffe startete, teilweise direkt sogar dann die Tore erzielte, hieß es jetzt wieder zwei Kontakte und Ball im Aus oder beim Gegner. Großartig. Dein Blick von außen.
Das ist ja aber auch eine gute Nachricht, ne? Also naja, so eine Spiele musst du dann halt auch gewinnen, ne? Und das zeigt jetzt halt, ja, Union schwimmt gerade auf so einer Euphoriewelle, aber so eine Euphoriewelle bricht eben auch bei vielen Teams dann wieder ab, wenn dann solche Spiele kommen, die dann auch verloren werden. Und Union gewinnt dieses Spiel in Köln auch mit, ja, ein bisschen Glück vielleicht. Ich meine, der Elfmeter von Kruse, der war so grottig geschossen, aber er hat dann eben das Glück, dass der Ball genau auf ihn zurückspringt und er sogar mit seinem Fuß, den er sonst nur zum Bier holen braucht, das Ding noch macht, ja. So, also da passen schon die Faktoren zusammen, dass dann auch so ein Spiel gewonnen wird. Ansonsten, wo wir bei Hertha gerade drüber geredet haben, über die Führungen, auch Union die 5. Führung bereits in dieser Saison und die Ausbeute 4 Siege, ein Unentschieden. Also das ist wirklich unglaublich. Nur Leipzig da gleich auf und die Bayern mit 5 Siegen aus 5 Führungen. Also wirklich bombastisch.
Alles wunderbare Punkte für den Klassenhalt. Also höher sollte man bitte auch nicht träumen, denn also das Gute war, dass Köln sich diesem Passniveau-Limbo, den Union initiiert hat und Köln dankend angenommen hat, halt auch angepasst haben und beide den identischen Mook spielten, ne? Also da, auch von denen kam ja wenig Adäquates rein. Köln war jetzt allerdings auch das erste Team, was ich vermute, in Folge jetzt öfter auftreten wird, die Kruse fast 90 Minuten in Manndeckung genommen haben. Also das sieht man auch an Zahlen. Ja, cool, er hat sein Elfmeter-Tor gemacht, zwar im Nachschuss, damit leider auch nicht den alleinigen Rekord gesichert, aber Dinge geschehen nun mal. Aber sein Tor gemacht, aber am Ende des Tages war er auch nur an 3 Torschüssen und was für mich noch wichtiger war, nur an 31 Episoden seines Teams beteiligt. Also das war wirklich so, dass der eben nicht das Scharnier darstellen konnte, was er sonst in den Partien zuvor hatte, wo er sich, hat er auch in der Partie versucht, sich wirklich sehr weit links fallen zu lassen. Und selbst dahin haben sie ihn noch verfolgt, weil Köln dann auch gesehen hat, okay, darüber läuft dann der Angriff. Und Die haben den erst von der Kette gelassen, wenn sich Kruse, hatte ich auch ein paar Szenen dann wahrgenommen, bis in die eigene Innenverteidigung oder mindestens auf die Sechser zurückfallen lassen, um dann im Kreiselverkehr sich wieder nach vorne zu schieben. Dann über rechts meistens entweder mit oder ohne Ball versuchte bis zur Mittellinie, ohne unter Druck zu geraten zu kommen. Und dann war aber auch schon wieder Schicht im Schacht, weil ihm einer auf den Füßen stand. Und der Rest der Mannschaft, also der gute alte lange Ball, hatte wieder sein Comeback gefeiert. Dann hatten sie auch den richtigen Stürmer für auf dem Platz und Ingwerzen war in der Luft. Bei dem Eroberten der Bälle auch besser als in der Ballannahme. Da hat er ein paar schöne Stolperklaus-Einlagen dabei gehabt. Deshalb stockte das dann auch vorne des Öfteren mal. Und am Ende des Tages, wie gesagt, es ist ein verdienter Sieg. Aber interessant wird, wie die Mannschaft jetzt drauf reagiert, wenn die Kruse öfter noch auf die Socken steigen, ne? Und dann auch mal eine Mannschaft kommt, die vorne vielleicht noch eine bessere Sturmabteilung hat, beziehungsweise einen besseren Spielmacher. Ob dann die Trendumkehr kommt, ne? Respektive spätestens in der Rückrunde sich Mannschaften viel konsequenter nach hinten reinstellen und Union sagen, ja, macht mal euer Ding, ne? Viel Spaß dabei, trotz Personenbewachung für Kruse, weil Andrich kam, glaube ich, der hatte eine Torschussbeteiligung, die hatte auch Andreas Lute, ja? Besser Unioner in puncto Torschussbeteiligung war Trimme mit 4 Stück, aber auch das war, da war nichts Zwingendes wirklich mit dabei, ne? Und der hatte auch viel, also der war jetzt auch auf Länderspielreise wieder und ich meine, dass du es ihm angesehen hast, ne? Der hat selten mal konsequente Läufe in die Tiefe gemacht, der hat die alten Klassikerflanken aus dem Halbfeld allerdings halt ins Nichts geschlagen, da war kein Andersson, der stand auf der anderen Seite, ja? Im deutlich hässlicheren Trikot und da hakt es. Und da bin ich gespannt, wie lange man den Spannungsbogen noch in Sachen Erfolgswelle aufrechterhalten kann, wenn die nächsten Gegner ähnlich agieren. Plus, jetzt kommt es ja knüppeldick die nächsten Wochen. Ich glaube, Bayern, Hertha, Dortmund oder so dürften die nächsten Partien sein. Wird knackig, Freunde. Wird knackig.
Sehr schön. Ja, jetzt am 9. Spieltag geht es erstmal gegen Frankfurt und dann kommen, glaube ich, die Brocken.
Ja.
Gut, sehr schön. Dann lass uns einen Deckel raufmachen auf die Berliner Clubs.
Richtig. Einen würde ich noch positiv nennen wollen, weil er wirklich für einen krassen Wert gesorgt hat. Robin Knoche, 86 Episodenbeteiligung. Also sah man auch, dass Union gezwungen war, öfter den Ball in den eigenen Reihen kreisen zu lassen. Und der könnte der entscheidende Spieler der kommenden Wochen sein, dass er eben diese Partien, die so ein Gewürge wären, trotzdem mit einem guten Verhältnis von Gegentoren zu Toren aufrechterhalten wird. Ja. Decke drauf auf die Berliner Clubs.
Anstatt des Club-Checks beantworten wir, wie du ja schon angekündigt hast, eine Hörerfrage.
Genau. Hörer Jan hatte eine folgende Frage gestellt. Er ist offensichtlich VfB-Fan und auch ihn wurmte und entgeisterte es, wie krass der Unterschied zwischen der ersten und der zweiten Halbzeit beim Spiel Hoffenheim gegen Stuttgart war. Für jene, die die Partie oder den VfB Stuttgart nicht so intensiv verfolgen, der VfB Stuttgart hat in der ersten Halbzeit ein richtiges Fest abgefeiert, ne? Also vor allem in den ersten 30 Minuten. Zur Halbzeit kamen die auf 13 Torschüsse. Am Ende des Spieltags waren es 20 insgesamt, wenn ich mich nicht ganz dumm irre. Und ging mit 2-1 in die Kabine, obwohl sie mal wieder 0-1 hinten lagen. Und dann war zwar dem Wahnsinn noch nicht Einhalt geboten, wenn man drauf betrachtet, dass die Partie ja 3-3 am Ende ausging. Aber offensichtlich muss ja was mit Stuttgart gewesen sein. Lustige Parallele. Wir arbeiten ja auch mit den Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitungen, mit deren Sportredaktion zusammen. Und die stellten mir praktisch die identische Frage. Ne? Was war denn da los zwischen den beiden Halbzeiten? Und da haben wir dann erstmal einen kleinen Ausflug in unser Datenarchiv gemacht. Und Hannes würde mal einen ersten Einblick geben, bevor ich mit einsteige, was mir so auch aufgefallen ist.
Genau, also ich würde mal kurz einen Überblick geben, was die Daten so erste Halbzeit versus zweite Halbzeit verraten. Torschüsse hat Steffen ja gerade schon erzählt. Gehen wir mal eine Kategorie drunter in die Pässe. Passquote bei den Stuttgartern in der ersten Halbzeit war 86%, in der zweiten Halbzeit nur noch 81%. Aber das Gleiche ist auch bei den Hoffenheimern, die in der ersten Halbzeit noch 84% hatten, in der zweiten Halbzeit dann nur noch 78%. Spricht also erstmal dafür, dass die Partie in der zweiten Halbzeit vielleicht ein bisschen hektischer geworden ist, dass dort nicht mehr ganz so viele Pässe kontrolliert wurden. Effektive Spielzeit am Ball Die Stuttgarter in der ersten Halbzeit 13,5 Minuten, in der zweiten noch 13. Hält sich ungefähr die Waage. Ähnliches bei den Hoffenheimern, die in der ersten Halbzeit 9 Minuten 40 Sekunden, in der zweiten Halbzeit 8 Minuten 50 Sekunden hatten. Interessant wird es dann schon. Zweikampfquote können wir noch nennen. Erste Halbzeit 54-46 für die Stuttgarter, zweite Halbzeit 53-47. Und interessant wird es, wenn man sich den Game Control Index anschaut. Nochmal zur Erinnerung. Das ist das Verhältnis aus kontrollierten zu unkontrollierten Aktionen eines jeden Spielers, die man dann auch auf Teamebene zusammenfassen kann. Der Bundesliga-Durchschnitt liegt bei 3,1. Und in der ersten Halbzeit hatten die Stuttgarter einen Game-Control-Index von 6,6. Der zeichnete sich vor allen Dingen dadurch aus, dass sie in der ersten Viertelstunde sogar 9,6 hatten. Und vor der Halbzeit in der Viertelstunde 7,0. In der zweiten Halbzeit war der Wert dann noch bei 4,4. Also wirklich extrem abgesunken.
Praktisch halbiert, ja.
Genau. Das wäre sozusagen ein kurzer Einblick in die Daten aus erster und zweiter Halbzeit.
Und also das können wir gleich mal ansetzen. Also nicht nur das Bauchgefühl der Fans wird hier gerade bestätigt, ne? Also Die Stuttgarter haben die Kontrolle über die Partie verloren und das ist das auch, was der Trainer Matarazzo in der Pressekonferenz nach dem Spiel meinte. Die oberflächlichen Statistiken hier, Passquote, die ist gesunken, Zweikampfquote, das war das explizit, worauf er ging. Statistik sagt mir, Zweikampfquote war annähernd gleich, er hatte aber das Gefühl, dass sie die entscheidenden Zweikämpfe verloren haben. Und da geht auch so der GCI mit drauf ein, ne? Also, die haben zwar weiterhin ihre Statistikbögen sammeln können, aber sie haben die Spielkontrolle verloren. Und ich würde auf das eingangs mit den Torschüssen eingehen, weil man das daran auch recht plakativ festmachen kann. Besagte 13 Torschüsse fanden in der ersten halben Stunde statt. Und in besagter nachhalbe Stunde fällt das 2-1 und damit im Atemzug muss aber der wichtigste Spieler auf dem Platz für die Stuttgarter in der Offensive vom Platz, weil González sich das Knie zerledert hat. In seiner letzten großartigen Aktion, nämlich er legt den Ball noch rüber, Silas Wanjituka haut ihn rauf und im zweiten Anlauf jagt er ihn dann auch ins Tor und Stuttgart führt. Danach kommt Kalajdzic. Und mein Ansatz dafür ist, dass damit die Spielidee ein wenig kippte. Vorher hattest du einen sehr spielstarken und spielintelligenten Stürmer vorne drin mit González, der sich immer wieder auf den Flügel hat fallen lassen. So schießt er ja auch den Ausgleich, ja, indem er vom rechten Strafraumrand reinzieht, sich einfach an allen vorbeidribbelt und das Ding reinhaut. Und das ist nicht Kalajdzic. Das ist ein anderer Spielertyp, der zwar trotz seiner 2 Meter auch einiges am Ball kann, aber den musst du noch anders bedienen. Erstens müsste der Spieler öfter die Tiefe suchen. Das ist dann nochmal was anderes. Plus, den könntest du auch mal anflanken. Weil González, ja, hat auch Kopfballtore gemacht in der zweiten Liga, aber er ist kein präsentiertes Kopfballmonster. Mit 2 Meter im Strafraum hast du andere Optionen. Und es ist ja nicht frei von Ironie, dass genau so der Ausgleich am Ende für Stuttgart noch fällt, ne? Das ist der Einwurf, der Zwischenstation bei Kalajdzic ist, der im Strafraum verlängert an Langpfosten, wo Kempf den Ball dann bekommt und ins lange Eck, vielleicht auch mit ein bisschen Glück, aber ihn halt sauber einschiebt zum Ausgleich. Solche Bälle gab es nicht und somit ist der Bruch nicht zwingend in der Halbzeitpause zu sehen, sondern bereits in der 30. Minute, wenn eben González runter muss. Und was ich eben schon meinte, das kam eben auch von den Kollegen Pavlic und Meisel, dass sie das Gefühl haben, dass Stuttgart zwar flankt, aber mit einer katastrophalen Ausbeute. Und da haben wir dann auch unsere Daten mal befragt. Und es ist tatsächlich so. Die Quote, Stuttgart hat bisher, Stand 8. Spieltag, 63 Flanken geschlagen. Erfolgsquote 19%. Schlechter ist nur der VfL Wolfsburg mit 15%. Das Bundesliga-Mittelwert liegt bei 24,6%. Also nicht Welten entfernt, aber deutlich davon entfernt, was man von erfolgreichen Quoten sagt. Fun Fact, bester Flankenwert, Hertha BSC mit 40,8, Union mit 31,9% erfolgreichen Flanken. Und man hat Kalajdzic nicht ins Spiel bringen können, hatte aber auch keine andere Idee. Man ist immer noch mit der gleichen Spielidee reingegangen. Und da sage ich immer, man wurde in dem Sinne nicht klassisch ausgecoacht, sondern man hat das eigene Spiel nicht mehr auf die Platte bringen können, weil in dem Fall bei Stuttgart der Wechsel eines so zentralen Spielers wie González stattgefunden hat und man das nicht adäquat, sowohl in der Halbzeitansprache als auch beim Coaching am Spielfeldrand, während das Spiel fließt, den Spielern vermitteln konnte, worauf kommt es jetzt an, was müssen wir ändern, vielleicht sogar in der Grundaufstellung, als auch, was ja dann teilweise auch noch kam, aber eben bis auf den Ausgleich nicht mehr möglich war für diese Mannschaft. Dann kannst du mit dem Einzelvideotraining auch die Stürmer nochmal einnorden, samt den Flankengebern, wo wollen wir hinziehen, weil ich hatte zum Beispiel eine Szene, da spielen den astreinen Konter, die Stuttgarter. Fun Fact, sie haben in der zweiten Halbzeit mehr Konter gefahren als in der ersten, hatten aber den passenden Stürmer nicht mehr dafür auf dem Platz. Da zieht dann Kalajdzic zum Beispiel auf einen kurzen Pfosten, obwohl der Spieler mit Ball direkt neben ihm steht, ne? Statt den freien Raum zu suchen, auf einen langen Pfosten sich anzubieten für eine Hereingabe und da dann das Ding einzunicken. Und wiederum das flache Spiel der Stuttgarter eben gut ist, weil die Gesamtpassquote haben die Stuttgarter knapp 82%. Damit sind sie in den Top 8 der Bundesliga. Heißt, Halbzeitpause hätte sich Matarazzo hinstellen müssen, hört zu, wir haben einen anderen Stürmer. Entweder stellen wir grundlegend anders auf, ne? Setzen auch auf Doppelsturm, was weiß ich, oder wir sagen, den suchen wir jetzt konsequent mit Flanken aus dem Positionsangriff, damit wir die Kontrolle im Spiel bewahren, länger auch den Ball mal halten in unseren Reihen und Hoffenheim erst gar nicht wieder ins Rollen kommen lassen. Und dann schlägst gleich in der 48. Minute ein. Da ist, glaube ich, dann einfach auch ein mentaler Klick und Knick bei der Mannschaft wahrzunehmen, dass sie sagen, shit, jetzt läuft's gegen uns. Und dann gibt es halt mal wieder einen Elfmeter, ja? Den Kramaric natürlich auch souverän verwandelt. Und da fehlte vielleicht der Mannschaft auch für einen Moment lang die Zuversicht. Und dann hat man gesagt, jetzt schlagen wir alles mal rein und suchen mal den langen, hohen Ball nochmal in den Strafraum. Und oh Wunder, Kalajdzic stand da. Sehr gut. Wie gesagt, ich hoffe, dass wir damit einen kleinen Einblick geben konnten und vielleicht auch eine Antwort herbeileiten konnten, was da in der zweiten Halbzeit passiert ist. Und rufen auch weiterhin auf, wenn ihr Fragen habt zum Spiel oder zu einem bestimmten Spielphänomen, schreibt uns über die gängigen Kanäle. Uns erreicht es hier per E-Mail über unsere Website von spielanalyse.org. Schreibt uns gerne, wir beantworten sowas umso lieber. Ja, aber Deckel drauf und zu unserem Lieblingsinhalt, dem Tippspiel.
Das Read the Game Tippspiel.
Ausbeute vom letzten Spieltag. Du mit einem richtigen Tipp, nämlich Schalke gegen Wolfsburg. Und die Simulation und ich mit einem komplett richtigen Tipp, Köln gegen Union. Also überschaubar die Ausbeute. Wir versuchen das jetzt mal mit den Tipps vom 9. Spieltag ein bisschen zu steigern.
So, Wolfsburg gegen Bremen. Was sagt denn die Simulation und du?
Simulation sagt 3-1. Ich gehe konsequent jetzt auf ein 1-1. Bremen ist 1-1.
Mist, auch mein Tipp. 1-1. Sehr gut. Augsburg gegen Freiburg.
Simulation sagt 2-2. Ich sage 0-0.
Wäre auch eine Grundvermutung meinerseits. Aber ich glaube, es läuft noch richtig mies jetzt für Freiburg. Stuttgart gegen Bayern.
Simulation sagt 0-3. Ich bin bei einem 2-1 Auswärtssieg der Bayern. Unspektakulär.
Und ich halte mal ein gegen 2-1 für Stuttgart. Ich glaube, da passiert was.
Okay.
Dortmund gegen Köln. Jetzt bin ich gespannt. Was sagt die Simulation?
Simulation sagt 4-0. Und wenn wir die Torschützen dabei hätten, dann würde wahrscheinlich auch viermal Haaland stehen. ich sage 3-0 für die Dortmunder.
Ich sag, die nehmen die richtig auseinander. 5-0. Nee, lass mal ein 6-0 machen, dann knackt Haaland den Lever-Rekord vielleicht. Leipzig gegen Bielefeld. Darauf haben die Gründerväter der Bundesliga gewartet.
Simulation sagt 4-1. Ich sag 2-0 für Leipzig.
Ich sag 2-0. Union gegen Eintracht Frankfurt. Ein richtiges Männerspiel, wie man an der Kneipe sagen würde. Ich glaube, da geht es richtig hart zur Sache. Ich kann mich noch an letztes Jahr erinnern. Da hatte sich Andi damals verletzt. Ganz harte Nummer. War auch richtig Winterfeeling.
Was sagst du?
1-1.
Ja, ist auch mein Tipp. Die Simulation sagt 2-1 für Union.
Gladbach gegen Schalke 04.
2-1 für Gladbach, sagt die Simulation. Ich sag 3-0 für Gladbach.
2-0. Leverkusen gegen Hertha BSC, da war eigentlich immer Stimmung.
Simulation sagt 2-1, ich sag 3-1 für Leverkusen. Was sagst du?
Ich muss mal gegenhalten, Hertha muss jetzt auch mal punkten. Lavadier muss ja weiterhin erhalten bleiben, bevor eine Gurke kommt. Ich sag mal, Hertha gewinnt da. 1-0. Mainz gegen Hoffenheim. Da wird auch wieder richtig schön, ein Stück Fußball.
Ja, 2-2 sagt die Simulation. Ich bin beim 3-1 Auswärtssieg für Hoffenheim.
1-0. So, wir sagen danke fürs Zuhören. Teilt die Freude über das Hören dieses Podcasts auch gerne in eurem Freundes- und Bekanntenkreises. Wir müssen kein exklusiver Hörerstamm bleiben. Wir begeistern gerne auch mehr Menschen. Die Wachstumszahlen sind auf jeden Fall beeindruckend. Weiterhin, wie gesagt, schickt uns gerne Fragen zum Fußball in der Bundesliga, meinetwegen auch mal der zweiten Bundesliga. Da können wir auch dienen mit Antworten, auch wenn es nicht in unserem permanenten Fokus steht. Von daher, danke fürs Zuhören, habt Spaß am Fußball und bleibt gesund.
Ja, auch von mir, danke fürs Zuhören. Ich kann auch den Aufruf von Steffen nur nochmal unterstützen. Wenn euch irgendwelche Fragen in den Sinn kommen, die ihr zuerst als bei der Bundesliga habt, haut sie raus, schreibt sie uns. Wir gehen gerne drauf ein und basteln das hier in den Podcast mit ein. Und ansonsten wünsche ich eine schöne Restwoche und viel Spaß am Fußballgucken am Wochenende.
Read the Game, der Podcast.